Willkommen bei Focus on Modern Workplace, dem Podcast für alle, die modernes Arbeiten leben und gestalten wollen. Wir sprechen über Trends, Technologien und Erfahrungen aus der Praxis rund um den modernen Arbeitsplatz. Mein Name ist Fabian Hessebart, System Engineer im Fachbereich Modern Workplace bei der SVA. Und an meiner Seite
Christoph Salzborn, Lead Consultant Collaboration und Information Management, auch im Fachbereich Modern Workplace der SVA.
Wow.
Wow.
Schön, dass wir wieder da sind.
Fabi, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Vor allen Dingen heute ist ja besonders cool, weil wir gucken uns direkt in die Augen. Wir sitzen gemeinsam an einem Tisch.
Wir sitzen mal wieder an einem Tisch. Das Ganze.
So wie letztes Jahr auch schon.
So wie letztes Jahr, wo wir den Elfpoint-Podcast gemeinsam aufgenommen haben. Noch mit Toko zusammen.
Da war Toko noch Host und du Gast.
Und ich Gast. Und jetzt?
Bist du kein Gast? Du bist gern gesehen, aber ein gern gesehener Host.
Ich bin ein gern, das können wir gleich mal unsere Gäste fragen.
Denn wir haben Gäste.
Denn wir haben, natürlich haben wir Gäste. Wir haben heute bei uns dabei einmal den Axel Höttgen und die Stefanie Loos. Axel, Steffi, herzlich willkommen.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Hallo.
Ja, vielen Dank an euch.
Es geht ja heute um das Thema, ich muss mal schnell ablesen, ich habe hier zwei Abkürzungen aufgeschrieben. Und zwar, ich habe einmal aufgeschrieben ECM und DMS. Ich habe mittlerweile ja gelernt, es ist ECM ist ja nur ein Teil von DMS. Nee, es war andersrum. DMS ist ein Teil von ECM. Siehst du, ich habe es jetzt schon verkackt. Bevor wir loslegen, stellt euch doch am besten einfach mal vor. Wir fangen bei Steffi an. Ich wollte schon Stefanie sagen, aber du meintest ja vorhin, sag ruhig Steffi, und ich wollte gerade Steffi, ne? Stell dich doch einfach mal vor, und dann kommen wir auch, starten wir direkt mit dem Thema.
Alles gut, ich höre auf beides. Also, Steffi Loos, mein Name, genau. Ich bin hier bei der SVA als Senior Consultant für das Thema ECM unterwegs. Das heißt, ich bin draußen beratend bei unseren Kunden, leite aber auch Projekte und bin intern hier bei uns im Portfolio an der Grundlagenarbeit mit beteiligt. Genau.
Cool, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dank. Herzlich willkommen, Steffi.
Axel.
Ja, Axel Höttgen, mein Name. Erstmal vielen Dank, dass wir beide hier sein dürfen. Wie gesagt, Axel Höttgen, mein Name, bin Solution-Architekt für das Thema Enterprise Content Management und kümmere mich halt auch viel so um den Aufbau von den Systemen und auch Beratung beim Kunden und auch mit Steffi zusammen das Thema hier weiter voranzutreiben.
Auch an dich herzlich willkommen, lieber Axel.
Dankeschön.
Ja, dann lass uns doch gleich mal mit meinem Fehler beginnen. Ich hatte ja gesagt, ich habe hier zwei Abkürzungen zu stehen, DMS und ECM, und habe es dann gleich schon vermischt. Und zwar meinte ich ja, dass ich habe angefangen, dass ECM ein Teil von DMS sei, aber es ist ja genau andersrum. DMS ist ja quasi nur eine Unterkategorie von ECM. Jetzt haben wir hier zwei Abkürzungen und bevor wir über die reden, müssen wir natürlich erst einmal klären, was bedeuten diese Abkürzungen?
Also wenn wir das mal aufräumen, ist das DMS Dokumentenmanagement und ECM Enterprise Content Management. Wo kommt das her? Früher gab es DMS-Systeme, auch diese klassischen Archivmülltonnen, einfach mal Dokumente ablegen, am besten 10 Jahre nicht mehr wiederfinden und nichts damit machen, aber man wusste, dass die sicher sind. Und irgendwann ist das Thema weitergezogen und es waren nicht nur die Dokumente, mit denen man gearbeitet oder die man gemanagt hat, sondern man hat angefangen, mit denen zu arbeiten, sie in Prozesse zu bewegen und auch Content unabhängig von Dokumenten mit diesem ECM-System, wo es dann nachher hingewandert ist, zu verarbeiten.
Ein Moment, wenn wir über Dokumente sprechen, dann meinen wir aber schon Dinge in Papierform.
Korrekt, also das klassische Papierdokument ist ja der Grundansinn, ist ja, das digital nachher vorzubereiten, damit ich nicht mehr in den Keller laufen muss oder suchen muss, oh Gott, wo ist das Ding jetzt? Sondern, ja, dass ich es weiß, es ist in einem zentralen Ort digital aufbewahrt und ich kann es dann halt suchen und ich weiß auch, dass ich es finde. Das ist halt immer das Schöne.
Okay. Und DMS ist also Archivierung. Kann ich das erstmal so grundlegend zusammenfassen, dass es da eigentlich eher darum geht, dass ich meine Papierdokumente, die ich jetzt vielleicht eingescannt habe, dann digital vorhalten kann und das über 30 Jahre oder 100 Jahre oder je nach was auch immer. Aber es ist zumindest halt irgendwie eine Archivierung vorgesehen.
Korrekt. Also das ist es in beiden. Der Grundfokus ist immer Archivierung. DMS ist halt bezogen auf das Dokument. Mhm. Und ECM ist halt bezogen auf den gesamten, auf Content, okay, weil der auch ja mehr sein kann als nur in Dokumenten.
Okay.
Und deswegen ist es das klassische DMS. Ja,
muss man ein bisschen
aufpassen bei den ganzen Abkürzungen.
Meine Schuld, sorry.
Ist halt, es gab früher halt nur das Dokument. Darüber hat sich's ausgerichtet. Das war wichtig, weil es auch natürlich ganz viele regulatorische Anforderungen an Dokumente gibt, wie ich sie aufbewahren muss, wie lange. Und deswegen gab es früher diesen anderen Begriff Content eigentlich überhaupt nicht, weil das war der Fokus auf Dokumente. Dokumentbasierte Prozesse von dem Dokument, was ich physisch in der Hand habe, zu einem digitalen Prozess oder digitalen Dokument zu bewegen. Und daraus ist entstanden, es wurde größer, es gab mehr Möglichkeiten dann mit den digitalen Systemen, ist dann halt das ECM entstanden, weil dann auch auf einmal ERPs dazu kamen, die sich da mit ihren Daten rein integrierten. Und irgendwann hatte man wie so einen zentralen Punkt in der Mitte des Unternehmens, wo alle Systeme irgendwas reingeworfen haben an Daten und an Content. Und daraus ist dann Enterprise Content Management sozusagen entstanden, weil ich dann mit Datenstrukturen auch viel gearbeitet habe.
Wie seid ihr denn beide überhaupt zu diesem Thema gekommen, wenn ich das mal so fragen darf?
Ja, ich tatsächlich, weil ich in einem Systemhaus gearbeitet habe, wo ein ERP-System entwickelt wurde, also ein eigenes ERP-System für mittelständische Kunden, hoch individualisiert, an deren Prozesse angepasst. Und im Rahmen von ERP habe ich ja natürlich die standardmäßigen Ausdrucke, die daraus entstehen, die auch rechtssicher aufbewahrt werden müssen. Das war bei den Kunden häufig dann so ein Einstiegspunkt. Also wenn wir das ERP verkauft haben, haben wir eigentlich immer gesagt, wisst ihr eigentlich, wo ihr die Dokumente aufbewahrt? Anfangs ist es tatsächlich klassischerweise noch so gewesen, dass das Dateien aus dem ERP ausgedruckt und in Ordnern abgeheftet wurden. Das ist vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich noch gang und gäbe gewesen, bis dann eben die DMS-ECM-Systeme Einzug gehalten haben und das direkt an der Schnittstelle automatisiert machen. Und das Ganze ist natürlich auch weiter vorangetrieben worden. Mittlerweile habe ich das ECM im besten Fall embedded in meiner führenden Warenwirtschaft, also in meinem ERP. Das heißt, ich kann direkt die Client-Oberfläche des ECM nutzen, um innerhalb meines ERPs zu recherchieren. Ich muss das System gar nicht verlassen, kann meine Aktenstrukturen da drin ansehen und das, was gedruckt wurde und auch das, was ich manuell noch in den Kontext hinzugefügt habe, dann direkt da drin weiter nutzen für meine tägliche Arbeit. Und das ist so der Grund, da waren wir hergekommen von der Frage, wie ich dazu gekommen bin, dass wir in dem ERP-Kontext diesen Bedarf hatten und dass ich mich dem Thema angenommen habe. Genau.
Sehr cool. Axel, wie war es bei dir denn?
Ich würde es mal sagen, mit aus Versehen. Huch. Also ich habe angefangen meine IT-Karriere als Netzwerkadministrator bei einem ECM-Hersteller sozusagen zu verbringen und hatte da mit dem Thema erstmal gar nicht so viel zu tun. Und da wir viel die Aufbauten für die Cebit gemacht haben damals, gehörte auch dazu, die ganzen Demosysteme zu installieren. Und da habe ich mich mal ein bisschen aufgeregt, dass da nicht immer alles so gut funktioniert hat, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und dann hat man mich gefragt, ob ich nicht QS machen will. Und dann bin ich in die QS für ECM-Systeme sozusagen oder damals noch DMS-Systeme rübergerutscht. Ja, und da ging es irgendwie los. Und dann habe ich das fast jetzt 20 Jahre in unterschiedlichsten Formen, einmal von der Entwicklungsseite bis hin zur Projektseite, bis hin zum Pre-Sales, hat mich das begleitet und irgendwie bis jetzt nicht so ganz, bin ich nicht von weggekommen. Irgendwie.
So wie es aussieht nicht, sonst würdest du wahrscheinlich heute nicht bei uns mit im Podcast sitzen.
Ne? Stimmt. Blut geleckt und dann infiziert und nicht mehr weggekommen von, sozusagen. Okay, dann... Axel, du hattest ja am Anfang gesagt, es geht um Dokumente, aber du hattest dann auch schon so ein bisschen vorgegriffen und gesagt, dass da ja auch mittlerweile Prozesse eine Rolle spielen. Und ich hatte mir auch ein paar, ich war in einem eurer Vorträge und hatte mir da auch so ein paar andere Notizen noch gemacht, wo es um Arbeitsverträge auch ging. Prozesse hatten wir jetzt schon erwähnt. E-Mails natürlich auch, also im Endeffekt ja auch noch nicht Papier ausgedruckte Dokumente, die einfach digital vorliegen. Und das ist ja so ein bisschen dann wahrscheinlich diese Content-Schiene von ECM, Enterprise Content Management. Steffi oder Axel, egal wer darauf antwortet, was genau ist denn nun also ein Content oder wie breit gefächert kann man das Ganze halt betrachten?
Ja, letzten Endes ist das System gar nicht an irgendeine Dateiendung gebunden. Das heißt, man könnte sich ja jetzt vorstellen, Dokumente wären immer eine .pdf.
Ja, genau. Also in meinem Kopf war das genau so. Habe ich jetzt noch eine .docx, .pdf und weiß ich nicht, was auch immer für Dateiendungen oder Dateien.
Genau, und deswegen im Sinne des Content-Begriffs ist das eben gar nicht die Eingrenzung. Also ich kann tatsächlich eine komplette Mail ablegen, also im Sinne von Outlook wäre das eine .msg-Datei, das wäre Content. Ich kann aber natürlich auch Bilder, ich kann Videos ablegen, ich kann CAD-Dateien ablegen. Also da ist das System vollkommen frei. Natürlich, wenn ich grundsätzlich, wenn ich es hinterher nochmal weiter bearbeiten möchte, muss ich den entsprechenden Editor auf meinem Client-System haben. Also gerade jetzt, wenn wir von CAD-Dateien sprechen, was ja relativ speziell ist, da hat ja auch nicht jeder im Unternehmen jetzt irgendwo ein Tool, um das bearbeiten zu können. Aber dennoch kann dieser Content im ECM-System verwaltet und auch versioniert werden, was ja auch gerade bei Zeichnungen ein großes Thema ist, dass die in der aktuellen Version vorliegen müssen oder vielleicht auch eine Version erstmal freigegeben werden muss von einer Konstruktionszeichnung beispielsweise, bis sie denn dann wirklich in den Betrieb oder in die Konstruktion reingehen kann.
Ja, ich hätte jetzt auch sofort an Baupläne und
genau, Statik, ganz klassisches
Architektur
Thema.
Und sowas halt alles gedacht.
Auf jeden Fall, fällt alles darunter, ja.
Okay, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Also,
das war im Wesentlichen das, genau. Also Medienform oder Dateiendung spielt keine Rolle.
Das ist cool. Wir haben ja auch am Anfang drüber geredet, beziehungsweise der Axel hat es ja ganz schön beschrieben, ne? Ich wollte jetzt sozusagen nicht mehr mein Papierarchiv haben und da irgendwie nach Dokumenten suchen. Ne? Steffi hat es ja auch ganz gut beschrieben, irgendwie früher aus dem ERP-System wurden dann einfach Dokumente wieder ausgedruckt und abgelegt. Was wäre denn sozusagen neben dieser Digitalisierung dieser Dokumente, dass ich sozusagen einfach wahrscheinlich ja auch durchsuchbar habe, was würdet ihr dann sagen, sind so die Key-Benefits, die so ein ECM-System überhaupt mitbringen würde?
Also einmal würde ich das nochmal ganz kurz sogar erweitern, weil
gerne.
In den Anfangszeiten von DMS-Systemen hat man immer gesagt, oh, wir verkaufen das, weil ihr spart Papier. Also große Einsparung. Da gab es allerdings so ein paar Hochrechnungen oder so ein paar Ergebnisse, dass mehr ausgedruckt worden ist als vorher, weil man immer nur dem Dokument vertraut hat, was man immer noch auf dem Schreibtisch hatte. Also ich habe es gesucht, ich habe es gedruckt und habe es dann bearbeitet, wieder eingescannt und als neue Version übers alte gelegt. Bisschen suboptimal als Prozess und das hat sich dann irgendwann mit der Zeit so ein bisschen ausgeschliffen, dass man dem auch vertraut hat, dass die Dokumenten drin sind. Und die weiterführenden Szenarien, die sich eigentlich auf so einem ECM oder DMS damals auch weiterentwickelt haben, waren einfach, dass du auch mit unterschiedlichsten Prozessen nachher auf dieser Plattform arbeiten konntest. Jetzt habe ich so viel geredet, dass ich deine Frage ein bisschen vergessen habe, wenn du die nochmal stellen könntest.
Ja, manchmal passiert das. Ne? Die Frage war so ein bisschen, was sind denn so die Key Benefits, wenn man so ein ECM-System einführt. Ne? Aber trotzdem gute Ausführung, weil ich glaube, auch das können einige Zuschauer sicherlich aus ihrer Historie noch nachvollziehen. Ne? Glaube ich, dann irgendwie was digitalisiert, aber dann doch vielleicht wieder Papier.
Doch nochmal lieber ausdrücken. Ja. Man kann es ja irgendwie erstmal nur so in die Schublade legen.
Ja, ne?
So,
und dann ist halt da. Einfach zur Sicherheit, weil vertrauen wir da der IT, was die da so machen? Aber wir gehen zurück zu Axel. Nicht, dass das.
Also, Key Benefits, aus meiner Sicht gibt es ganz klar regulatorische Themenstellungen, die einfach ohne ein ECM-System sehr schwierig sicherzustellen sind. Und die kann ich dann halt sicherstellen, indem ich das Dokument wirklich unten noch in den Schrank packe. Weil alle anderen Mittel sind schon sehr aufwendig nachzustellen und ich muss sie auch immer prüfen, ob es auch so ist. Da sind wir beim Thema es gibt verschiedene Formen, nach der Zertifizierung, nach GOBD zum Beispiel, der Aufbewahrungsthematik, da gibt es eine PS-880-Prüfung von solchen Systemen, die das sicherstellen, dass es auch wirklich ordnungsgemäß aufbewahrt ist, weil wir reden immer von Unveränderbarkeit von Dokumenten. Und wenn ich Unveränderbarkeit darstellen will, dann muss ich es halt durch ein System machen und das kann ich halt sonst nur hinkriegen, indem ich es im Schrank stelle. Das erstmal als Grundbenefit, ich habe regulatorische Themen. Die anderen sind einfach, ich habe einen zentralen Punkt, wo ich Dokumente ablege und habe keine Silobildung mehr. Und ich hatte letztens einen netten Fall, wo die Dokumente wirklich in unterschiedlichsten Punkten waren und es leider nur eine Person gab, die wirklich wusste, wo irgendwas liegt. Und die war krank. Das war ein Problem. Und da hat man die Dokumente an einem Punkt, man kann suchen, man ist, es ist berechtigt und man weiß es. Und der Vorteil ist einfach, dass ich weiterführende Prozesse in meinem Unternehmen darauf aufbauen kann. Weil ich habe ja, wenn wir beim Thema Content bleiben, was Steffi gerade schon sagte, ich habe ja nicht mehr nur das Dokument, was ich einscanne und dann in so ein Archiv bewege, sondern ich habe unterschiedlichste Formate, die ankommen in unterschiedlichsten Szenarien, von der Eingangsrechnung, von Postverteilungsthematiken oder von Verträgen und so weiter. Und die landen alle an einem zentralen Punkt und dann kann ich halt mit den Dokumenten arbeiten. Ich muss nicht mehr von A nach B laufen. Ich muss keine Post-its mehr drauf machen. Das kann ich alles digital machen heute. Mhm. Und wenn wir mal an das Thema Homeoffice-Situation und andere Thematiken denken, ich weiß es noch aus der Corona-Krise, wo es mit dem Homeoffice anfing, wo ich mal meinen Energieerzeuger angerufen habe, weil ich eine Frage hatte und er mir sagte, kann er nicht machen, weil das Dokument liegt im Office. Da habe ich gesagt, jetzt haben wir ein Problem, weil ich habe eine Frage und du keine Antwort. Jetzt kann ich wieder anrufen. So, und alleine auch durch diese Thematik der verteilten Arbeitsplätze ist einfach ein durchgängiger Arbeitsprozess möglich. Mhm. Und das finde ich einen signifikanten Vorteil. Und man wächst halt mit diesen Systemen.
Absolut. Also vielleicht, Fabi, hast du eine Frage, eine konkrete zu der Ausführung gerade?
Ich wollte ganz kurz, GOBD hattest du gesagt, ich möchte ganz kurz zitieren, weil ich ganz ehrlich, ich musste jetzt auch nachgucken, was GOBD bedeutet. Ich wollte dich aber auch nicht unterbrechen und deswegen dachte ich mir so, wir können ja ein Zitat des BFDI-Dems, also Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit, und da würde ich gerne mal vorlesen. GOBD bedeutet Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form. Die GOBD regelt, welche grundsätzlichen Prinzipien Unternehmer für ihre Bücher und sonstigen Aufzeichnungen beachten müssen, damit diese für steuerliche Beweiszwecke für den Finanzbehörden anerkannt werden.
Das heißt, du hast ja gesagt, ne, wir haben irgendwelche rechtlichen Anforderungen. Gibt es sozusagen Anforderungen, die ganz klar sagen, wir brauchen so ein digitales ECM-Dokumentenmanagementsystem oder könnte ich das theoretisch noch Papier? Oder sagt man eigentlich, jedes Unternehmen braucht ein ECM-System?
Also ich sag mal so, du kannst sie auch im Keller lassen, die Sachen. Also das ist die Alternative. Aber wenn du das nicht machen möchtest und es gibt Kunden, die machen ja so 300.000 Dokumente am Tag, also weil sie viel mit Rechnungen oder Eingangs- und Ausgangsbelegen aus ihren, weil sie viele Rechnungen schreiben machen, dann weiß ich nicht, wie wir das noch hinkriegen wollen, diese Dokumente alle in Kellern vorzubewahren und den trocken und sicher zu halten. Also meines Erachtens ist es keine Alternative.
Ja, eine Ergänzung noch dazu. Das betrifft aber nur die Dokumente, die tatsächlich in Papierform reingekommen sind. Also weil die Vorgabe ist nämlich tatsächlich, dass Dokumente, die im Original schon digital sind, nehmen wir mal das Beispiel E-Rechnung oder generell das Beispiel E-Mails, die darf ich nicht in anderer Form, in einem anderen Format ablegen. Also ausdrucken und abheften ist gar keine Option, rechtlich gesehen. Das heißt, ich muss tatsächlich die eingehende E-Mail auch genau in diesem Mail-Format vorhalten. Die nächsten x Jahre.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Wissen tatsächlich viele der Kunden auch nicht. Ich glaube, dass viele dann noch so nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter vorgehen. Ja. Also es gab auch lange Übergangsfristen, aber wenn die Prüfer da genau nachgehen, die Rechtslage ist tatsächlich so.
Okay, verstehe.
Das heißt, und da gehen wir schon mal von aus, E-Mail hat dann doch irgendwie wahrscheinlich jeder. Das heißt, irgendein digitales Format, um diese Sachen dann auch fristgerecht gegebenenfalls abzulegen, braucht man dann schon.
Ne? Auf jeden Fall, genau. Ja.
Okay.
Und was dazu kommt, ist auch zu löschen. Ist halt auch ein wichtiger Punkt. Nach der Aufbewahrungszeit sagt diese GOBD auch, dass auch gelöscht werden muss. Und da kann man sich dann vorstellen, bei den ganzen unterschiedlichen Formaten und Daten, die man dann da drin hat, da sind halt Grenzen, Löschgrenzen enthalten und dann können so Systeme das auch von sich aus machen und generieren Protokolle, was gelöscht worden ist, damit ich das auch nachweisen kann.
Mhm. Und auch da natürlich wieder sozusagen das Manuelle in den Keller gehen und dann dementsprechend die Ordner oder Dokumente raussortieren, die dann weg müssen, entfällt dann auf, weil man es ja sicherlich automatisiert dann.
Absolut, genau.
Okay.
Jetzt, Freunde, du hattest ja deine Frage war ja, welche Benefits bringt ein ECM mit? Da haben wir jetzt schon einen kleinen Teil, glaube ich, von verstanden. Ich möchte nur, weil ich immer noch so viel Archivierung in meinem Kopf habe gerade, also einfach nur gedanklich, möchte ich kurz über eine Sache sprechen oder wirklich nur ganz kurz, damit sie vom Tisch ist. Und zwar Archivierung im digitalen Kontext verstehe ich ja so, ich habe irgendwo eine Festplatte oder ein Storage und da liegt jetzt meine Datei drauf. Wenn wir jetzt über ECM sprechen, dann reden wir nicht darüber, dass, wie wir jetzt uns darum kümmern, dass diese Festplatte noch irgendwie gesichert ist oder so oder zweimal vorliegt oder sowas, sondern das ist dann eher so ein Thema, das ist wahrscheinlich sowieso eine Voraussetzung, dass ich das halt irgendwie per Backup oder zweimal vorhalte oder sowas halt, oder sind es am Ende so wie früher noch Bände, also die ich beschreibe oder wie läuft das heute ab? Also, oder lege ich es auf, also die Frage, um sich zu konkretisieren, bevor ich hier weiter rumreihe, ist, ich muss ja irgendwie sicherstellen, dass mein ECM-Tool, was mir jetzt sowas wie Archivierung und Hinzug auf meine ganzen Dateien, die ich jetzt über mehrere Jahre vorhalten muss, auch wirklich da sind. Das macht ja erstmal nicht das ECM, sondern das ist ja wahrscheinlich dann halt eher eine Hardware-Geschichte, oder?
Ja, es sind tatsächlich mehrere Komponenten, die da zusammenspielen. Im Prinzip haben wir die drei Säulen. Wir haben zum einen die Software, die berechtigungstechnisch und das Regelsystem sozusagen mitbringt als Voraussetzung. Dann haben wir die Hardware-Komponente. Also wenn wir jetzt in einem On-Premise-Szenario reden, ne, dann haben wir die Hardware-Komponente als zweites und als drittes eine organisatorische Komponente. Und die Hardware, das kann verschiedene Ausprägungen haben. Das heißt, ich muss ja, es muss hardwaretechnisch eine Unveränderbarkeit sichergestellt werden. Das geht über sogenannte Warm-Speicher, also Write Once, Read Only Memory sozusagen, so eine klassische CD, die ich einmal beschreibe und dann nur noch lesen kann, aber nicht wieder löschen kann sozusagen. Da gibt es also richtige Hardware, die das sicherstellt.
Ah, okay.
Dann gibt es auch auf den Storage-System, also auf der Hardware, kleine Software-Komponenten, nennt sich File-Lock, die sowas sicherstellen können, dass eben dahinter der Speicher sozusagen nur einmal beschreibbar ist. Wie diese Komponenten zusammenspielen, das ist jetzt nicht nur, liegt nicht in der Verantwortung des ECM-Systems. Das okay. ECM-System, ja. Die sind in der Regel, da gibt es ein Testat oder die sind zertifiziert dafür, dass sie eben softwaretechnisch sicherstellen, dass wenn ein Dokument, eine Datei, ein Content einen bestimmten Status hat, dass es dann auch nicht mehr veränderbar sein soll. Spielt dann aber mit der Hardware zusammen. Und die organisatorische Komponente ist dann noch die sogenannte Verfahrensanweisung, die der Gesetzgeber vorgibt, wo ich drin festhalten muss, welche Zuständigkeiten habe ich oder wie ist der generelle Prozess, wie stelle ich organisatorisch sicher, dass wirklich alles, was an meine Haustür reinkommt, in dieses System auch abgelegt wird, dass nicht irgendwo ein Weg dran vorbeiführt. Das ist so was der Gesetzgeber dann gerne noch möchte, dass der Prüfer, wenn er kommt, sich erstmal so ein Dokument nehmen kann und mal nachlesen kann, wie ich denn Revisionssicherheit sicherstelle in meinem Unternehmen.
Okay. Ja, cool. Nee, gut, dann ist das nämlich auch aus meinem Kopf jetzt raus. Dann weiß ich, okay, das eine ist quasi die Hardware-Komponente, die einfach halt eben das sicherstellt, was du gerade gut beschrieben hast und für mich verständlich beschrieben hast. Dann können wir da, glaube ich, einen Haken, sag ich mal, machen. Das ist halt so, das Archivierungsthema ist, glaube ich, ist klar und ist glaube ich, halt durch. Und jetzt würde ich halt wirklich darüber sprechen, was du ja auch schon angesprochen hattest, so halt die Benefits und das, was ich ja auch in eurem Vortrag auch gesehen hatte, wo ich ja wirklich dachte, das ist ja, wo ich wirklich dachte so, ach so, jetzt verstehe ich, war halt wirklich das mit den Prozessen, wo es irgendwie darum geht, sag ich mal, Workflows, aber auch sowas wie Arbeitsverträge, dass oder auch generell andere Verträge ja auch, also sei es nur mit Handelspartnern oder was auch immer, da hat es für mich dann erstmal Klick gemacht und wo ich dann verstanden habe, okay, das ist ja, da gehe ich ja nochmal auf eine ganz andere Ebene in dem, was ich halt tatsächlich dann revisionssicher, dauerhaft wirklich sichern kann oder archivieren kann. Jetzt ist schon wieder das Wort, ich will das gar nicht mehr sagen. Aber vielleicht könnt ihr darüber ja nochmal ein bisschen was erzählen und ja.
Also was es sozusagen auch für verschiedene Module gibt? Oder
ja, meinetwegen. Also wir haben ja noch gar nicht über irgendwie Produkte oder Hersteller gesprochen, aber so allgemein einfach, wenn wir über ECM sprechen, genau, was kommt noch alles dazu, außer Dokumente? Sondern dieser Content. Dass wir diesen Content einfach noch genauer beschreiben und ihr mal so ein, dass das einfach so ein bisschen im Detail beschreiben könnt einfach.
Ja, also man muss sagen, dass das ECM-Thema bei den Kunden sehr stark über Fachabteilungen kommt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so wie bei irgendwie, wir brauchen einen E-Mail-Server oder wir brauchen irgendwas anderes, sondern das ECM kommt entweder aus der Finanzbuchhaltung, aus dem Legal, aus QM-Thematiken und so weiter. Und dort geht es dann...
Weil es natürlich auch die sind, die am meisten mit Dokumenten,
ja,
auch
genau,
mit irgendwelchen Prozessen oder sowas halt jonglieren müssen. Also sei es nun HA oder sowas. Halt,
absolut.
Da ist ja ständig halt irgendwie sowas halt am ja. Rumrödeln.
Und da gibt es dann verschiedene Fachlösungen, die dann halt wieder auf dem ECM aufsetzen. Das ist dann zum Beispiel eine Eingangsrechnungsverarbeitung. Das wäre ein reines Vertragsmanagement, weil das ja auch wieder mit Dokumenten irgendwie meistens heute noch. Dann gibt es Aktenstrukturen, wie so QM-Akten oder QM-Handbücher, die ich darin bewegen kann, weil ich aus dem ECM auch immer meine Mitarbeiter quasi mit onboarden kann mit Prozessen. Also wenn ich so einen Lenkungsprozess habe von einem QM-Dokument und sage, ich erstelle das und du musst das vielleicht jetzt lesen und verstanden kennzeichnen, dann kann ich dir das zuschicken, du kannst das durchlesen, sagst gelesen und verstanden und ich weiß, alles klar, ist zugestellt, du hast es gelesen, verstanden, also habe ich dich geschult
sozusagen. Und dieser Prozess, der dann durchgeführt wird, wird dann sozusagen an diesen Dokumenten mit dokumentiert, wenn du sagst, du schickst mir das, damit ich es prüfe, ich sage geprüft, dann kann man das sozusagen darüber nachvollziehen, dass ich das getan habe.
Korrekt. Und dann gibt es halt weiterführende Sachen, so bis zur digitalen Signatur, die ich einbinden kann, wenn ich jetzt einen Vertrag habe. Und ich habe ja nicht immer nur Vertragsmanagement, wo ich Verträge quasi bekomme und die dann für mich verwalte mit Fristen und allem drum dran, sondern ich erstelle vielleicht auch Verträge. Und da gibt es dann Vorlagenmanagement, wo ich mir quasi die Verträge quasi in Vorlagen zusammenziehen kann, wie ich das schon mal bei mir habe. Und dann ist mein Vertrag fertig, den gebe ich in eine Freigabe. Das heißt, ihr beide müsstet den vielleicht sozusagen prüfen. Dann würdet ihr den prüfen, würdet eure Kommentare entweder im Dokument oder in einer gesonderten Maske erfassen. Dann würde ich das vielleicht nochmal bearbeiten. Dann würde ich Steffi nochmal schicken zur Endkontrolle. Und wenn der Vertrag fertig ist, würde man ihn zum Beispiel bei so einem Arbeitsvertrag, würde man ihn dann an den jeweiligen neuen Kollegen verschicken mit einem digitalen Signaturumlauf und dann bräuchte man nichts mehr ausdrucken, dann kann er das halt unterschreiben. Nur mal so als Prozess, der geht. Da gibt es natürlich dann auch noch verschiedene Güteklassen, nennen wir mal, an Sicherheit, die man auch da betrachten kann. Und naja, es geht halt, hört sich jetzt irgendwie komisch an, ne? Aber so eine Grenze, was man in prozesstechnischen Abläufen, wo man eingeschränkt ist, gibt es eigentlich so jetzt erstmal nicht, sondern es lebt von der Idee. Also es gibt so ein Grundkonzept, wo man sagen kann, das macht man immer alles damit. Und dann haben Kunden wirklich die, ja, wildesten Ideen, ist vielleicht falsch, ne, aber wirklich gute Ideen, was man noch damit so tun kann. Und gerade der KI-Turn, der jetzt sozusagen ja eingeläutet ist, geht natürlich an den ECM-Systemen auch nicht spurlos dran vorbei.
Natürlich nicht.
Da ist viel möglich, gerade bei dem Thema automatischer Erfassung von Dokumenten. Also keiner hat ja mehr Lust, Informationen, die auf einem Dokument, oder wir bleiben mal bei Content, weil ob ich es jetzt per E-Mail kriege oder irgendwo anders, ist eigentlich egal. Wenn ich das bekomme und ich brauche Informationen von dem Dokument, entweder um was zu prüfen, gerade bei Verträgen, Klauselprüfungen oder irgendwas anderes. Oder ich muss Informationen extrahieren und in einen weiterführenden Prozess übergeben. Dann macht das heute eine KI für mich. Also ich muss das, bei der Eingangsrechnung ist es immer so dieser klassische Indexprozess früher, dass die Rechnung kam rein und jemand hat angefangen, es abzutippen, weil alle Positionszeilen auf der Rechnung sozusagen mal überführt werden mussten.
Mhm, ja.
Ist ja auch irgendwie keine schöne Sache. Und das funktioniert heute automatisch. Bis hin, dass es schon bei Kunden wie zu einer kompletten Dunkelverarbeitung kommt, dass diese Daten, die dort automatisch ausgelesen werden, gegen ERP-Bestelldaten gematcht werden. Und wenn da alles passt, wird das automatisch durchgeschoben ins FIBU-System. Also es ist da mittlerweile echt viel möglich.
Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel eine Rechnung per Post bekommen oder per E-Rechnung, hat Steffi ja vorhin auch gesagt. Und der Kollege aus der Buchhaltung muss ich dann nicht hinsetzen und irgendwie das Dokument erst einscannen und dann sagen, das ist, keine Ahnung, hat die Beträge so und so, Steuersatz und so weiter, sondern das wird dann automatisch erkannt und dann direkt weitergeleitet an die nächsten Systeme, Prozesse.
Genau, das kann man sich im Prinzip so vorstellen. Also ich sag mal, wenn wir jetzt noch von Rechnungen sprechen, die keine E-Rechnungen sind, also die keine computerlesbaren Daten quasi mitbringen, dann war es tatsächlich immer so ein, ja, so ein Indexschritt, ein KI-gestützter Schritt, der die Metainformationen aus dem Dokument ausliest. Das heißt, Kopfdaten des Dokuments wie eine Rechnungsnummer, ein Rechnungsdatum, ein Leistungsdatum, wer ist der Rechnungsabsender, wer ist der Rechnungsempfänger, wenn ich vielleicht verschiedene Mandanten habe. Also diese Informationen aus dem Dokument ausliest, strukturiert in die Felder reinschreibt des Workflows, plus dann gegebenenfalls, wenn es Warenrechnungen sind, die ich über meine oder wo ich eine Bestellung getätigt habe in meinem ERP oder meiner Warenwirtschaft, dann auch die Positionsdaten mit auszulesen. Das ist natürlich durch die E-Rechnung wesentlich vereinfacht worden, weil die ja im Prinzip schon mundgerecht mitgeliefert werden. Das vereinfacht oder erhöht natürlich dann den Genauigkeitsgrad in jedem Fall, dass wir direkt mit sauberen Daten reinstarten können in so einen Prozess. Da ist dann wirklich nur noch dieser Abgleich notwendig. Im allerbesten Fall kann das gegen eine Bestellung schon erfolgen, kann einfach durchgeroutet werden bis zur Buchhaltung, die nur noch die Zahlung auslöst. Aber es ist ja teilweise immer noch sehr wichtig, dass dann nochmal ein Mensch fachlich drüber schaut. Also ein Beispiel zum Beispiel aus der Baubranche, wo immer, wenn eine Rechnung vom Lieferanten reinkommt, immer nochmal der Projektleiter, sprich der Bauleiter, nochmal drüber gucken muss, ist denn wirklich diese Leistung, die da abgerechnet wird, auch so erbracht worden auf der Baustelle und ist das Material so gekommen? Dann haben wir eben diesen menschlichen Schritt. Und da hilft mir natürlich das ECM, wenn der Bauleiter das am besten von unterwegs, von seinem Mobilgerät aus freigeben kann. Die haben ja in der Regel nicht so viele Bürotage, wo es sonst früher gemacht werden musste. Da bin ich wesentlich schneller in so einem Rechnungsprüfungsdurchlauf, kann die Skontofristen einhalten und das spart Unternehmen wirklich sehr viel Geld.
Ja, also klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn ich mir das so anhöre.
Darf ich?
Ja, darfst
du. Unbedingt. Steffi, hattest du gerade dieses wunderbare Beispiel gebracht mit dem... mit der Unterschrift oder generell mit der manuellen Prüfung und dass dann der Bauleiter das nochmal mit seiner Unterschrift signiert. Ist das dann auch so ein Workflow? Ich habe es bei mir jetzt mal so als Workflow halt im Notizbuch gerade so hingeschrieben. Ist das ein Workflow, den ich dann auch in meinem ECM entsprechend konfigurieren kann, sodass sowas halt dann auch als Prozess gestartet wird und automatisiert dann erfolgt, dass der entsprechende Mitarbeiter darüber informiert wird, hier ist das Dokument, guck dir das an, setzt da deine digitale Unterschrift runter und das ist im Endeffekt nur noch so ein paar Klicks entfernt und idealerweise tatsächlich halt über Mobile Devices geregelt?
Genau, das wäre genau in so einem Projekt ein Prozess, den man konfigurieren würde. Ob es jetzt tatsächlich eine Unterschrift erfordert, in der Rechnungsprüfung eher weniger, da reicht in der Regel dann der Haken aus, den man irgendwo in der Maske macht. Ich sag mal, früher ist da sehr viel noch auf den Rechnungen irgendwie notiert worden, geschrieben worden. Das sind auch so Klassiker, wo häufig auch Anwender ungerne von loslassen. Ja, ich brauche doch hier noch meinen Kontierungsstempel, den muss ich doch irgendwie optisch da drauf sehen. Das ist manchmal so ein Überzeugungsprozess, wo man sagt, nein, diese Maske, wo alle Informationen drinstehen, wo ich auch Notizen machen kann, wo ich tatsächlich auch optisch auf dem Dokument was aufbringen kann, aber eben was Digitales, die ersetzt das im Prinzip und ich kann von jedem Endgerät an diesem Prozess teilnehmen. In der Regel gibt es einfach so einen Best-Practice-Prozess, den man mit ausliefern kann, den man mit den Kunden bespricht. Und wenn es dann heißt, ja, wir brauchen aber hier noch eine Schleife oder irgendwo noch einen Prüfschritt mehr oder weniger, dann wird das angepasst. Und genau, so laufen die Kundenprojekte dann im Prinzip.
Jetzt fällt mir gerade so eine spontane Frage ein, weil ich aus dem privaten Umfeld da erst vor kurzem drüber gesprochen hatte. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt so sagen können. Also die Sache ist, ich denke natürlich die ganze Zeit an mittelständische Unternehmen, Familiengefühl oder Privatbesitz, bla bla. Aber jetzt, wo du das gerade mit der Unterschrift oder diesem Stempel halt so beschrieben hast, fiel mir halt so der öffentliche Dienst ein, weil ich halt in dem Gespräch vor ein paar Wochen einfach halt so mitbekommen habe, dass halt wirklich halt noch so wirklich, so wie du gesagt hast, so abgestempelt wird, so ja, ist eingegangen, Stempel drauf und dann irgendwie halt dann im Inhouse-Postdienst halt irgendwie so weitergetragen wird, nächster Stempel drauf, okay, kann weitergehen und sowas halt. Jetzt ist die Frage, die ich einfach nur ganz kurz vor so zwischendurch stellen müsste. Ist der öffentliche Dienst auch schon oder der öffentliche Sektor generell auch schon dabei, in diese Richtung der ECM reinzugehen? Oder tun die sich da halt besonders schwer mit? Also nur wenn ihr was dazu sagen könnt oder wollt oder sowas, oder müsst ihr auch nicht. Also ist auch einfach nur so ein Erfahrungsbericht. Oder sagt ihr halt selber so, zurzeit ist es für uns einfach aus der Erfahrung her so, dass es eher der private Sektor ist, weil da vielleicht die Wahrnehmung einfach größer ist, dass da wirklich der Bedarf da ist und der öffentliche Sektor sich einfach halt vielleicht ein bisschen schwerer tut? Oder ist es nicht so und einfach nur meine falsche Darstellung?
Also muss man sagen, eigentlich nein. Mhm. Also gerade der öffentliche Sektor ist sehr stark vertreten bei der Einführung von ECM-Systemen. Es gibt auch wirklich spezielle Lösungen, gerade E-Akte. Also es gibt wirkliche Aktenstrukturen und Aktenbäume, die Fachverfahren im öffentlichen Dienst sagen wir mal, abbilden die auf elektronischer Form. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, die letzten Jahre hat das wirklich ordentlich Fahrt aufgenommen.
Okay.
Auch das nicht nur, auch Hochschulen zum Beispiel. Also alles, was da ist, versucht auch mittlerweile digital zu arbeiten oder sozusagen versucht nicht nur, sondern es gab ja auch mal von der Bundesregierung, meine ich, so ein Digital-Act oder irgendwie sowas, wo auch gesagt werden, die Städte und Kommunen müssen auch zum Beispiel digital arbeiten, digitale Prozesse anbilden. Und das, finde ich, geht mittlerweile richtig gut voran. Es ist halt viel.
Klar.
Also, und
das ist nicht in einer Woche erledigt, wa?
Das, was halt dazu kommt, ist, dass sich das Fachverfahren, was dort implementiert worden ist, es bleibt das Fachverfahren. Es muss halt geguckt werden, wie wir das ordentlich digital abbilden. Und da gibt es mittlerweile auch wunderschöne Lösungen, dass das Fachverfahren so bleiben kann, nur halt auf einem digitalen Prozess. Und das geht immer weiter. Und die Anfragen sind auch davon da. Mhm. Das finde ich auch schön.
Ja, das ist es, absolut. Die nächste Frage, du hattest ja vorhin gesagt, dass der Need kommt ja eher so ein bisschen aus den Fachabteilungen, weil die natürlich die sind, die Prozesse haben oder auch tatsächlich auch die Dokumente, sei es nun HR-Abteilung mit Arbeitsverträgen, Krankenschein, was auch immer, ist ja, oder Rechnungsabteilung, wie auch immer. Besteht da die Herausforderung, weil ich mir überlege gerade, wie kriegt man das mit diese Fachabteilung halt immer so gut mit der IT-Abteilung zusammen? Wir wissen natürlich, das ist immer eine gewisse Herausforderung, weil das kann natürlich an der schlechten internen Kommunikation liegen oder dass Abteilungen sich vielleicht nicht mögen oder sich halt immer so ein bisschen gegenseitig auf die Füße treten oder auch im Wege stehen oder was auch immer. Ist das eine Herausforderung? Ist das ein Problem?
Also ich glaube, dass sich das mittlerweile in Unternehmen geändert hat. Also die klassische IT-Abteilung, die sagen wir mal, in ihrer Kammer sitzt und alles vorgibt, die gibt es aus meiner Sicht nicht mehr.
Ja.
Es trennt sich mittlerweile, finde ich, so ein bisschen in die fachlichen Komponenten innerhalb eines Unternehmens und in die reine IT, was das, finde ich, ist Hardware, Prozesse, Betriebe am Laufen halten, Lizenzen, Sicherheit, Zugriffe und alles, was da reinspielt, ist für mich heutzutage die IT. Und die fachlichen Ansätze, da gibt es ja auch viele Kollegen mittlerweile in Unternehmen, die sich dann darum wirklich kümmern, Anforderungen von den Fachabteilungen einzusammeln und dann zu gucken, was sind die besten Systeme. Da geht es dann nicht um den Betrieb des Systems, das wird wieder die IT machen, aber um den fachlichen Kontext, den weiterzuentwickeln. Mhm. Und da ist eine ordentliche Bewegung drin. Man hat ja immer mit diesen Digitalisierungsbeauftragten, ist ja ein bisschen so auch weitergeführt worden, die diese Komponenten quasi so ein bisschen bilden sollten, fachlich weiterzuentwickeln. Und die Fachabteilungen merken ja mittlerweile auch, dadurch, dass da auch mehr, ja, ich sag mal, jüngere Menschen auch reinkommen, dass neue Prozesse eigentlich, dass es die gibt und auch mal vielleicht von anderen Unternehmen schon gesehen haben. Und da ist ordentlich Bewegung. Und deswegen gehen die Fachabteilungen halt auch auf die jeweiligen Menschen, die dann für die Ausschreibung zum Beispiel oder für die Suche nach einer richtigen Fachapplikation da sind, durch den Markt und gucken. Und wir merken das bei den Präsentationen oder bei den Pre-Sales-Sachen, da sitzen die Fachabteilungen halt auch mit dabei, weil die wollen das sehen. Und da sind die auch mittlerweile ehrlich und da sagt der ITler auch, ja, vom buchhalterischen Prozess habe ich keine Ahnung, das macht die Fachabteilung. Und ja, die beiden im Gespann, super.
Ja, cool. Okay. Darf ich? Oder war das gerade?
Du darfst auf jeden Fall. Okay. Du darfst immer.
Nee, ich dachte, du hast gerade mit dem Finger gezeigt, weil du irgendwas sagst. Ich dachte, es war eine Meldung.
Also grundsätzlich hätte ich natürlich auch noch ein paar Fragen, die ich loswerden will, aber lass doch erstmal bei dem Thema bleiben und.
Ich wollte da gar nicht so lange drauf rumreiten. Ich wollte nur, das war's schon. Also ich habe auch noch Fragen, aber bitte, ich möchte auch, dass du deine Fragen loswirst.
Kannst du. Ich dachte, vielleicht möchtest du auch generell noch was dazu zusammenfassen, oder? Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nee, alles gut.
Okay, können auch weitermachen einfach. Nee, also
insofern. Dann, was ich mir gerade noch gedacht habe, wir gehen mal zurück zu meiner Einstiegsfrage, was sind denn so die Key Benefits? Perfekt. Ne?
Da wollte ich nämlich auch
Fabi, Mensch.
Aber stell du erst.
Wunderbar. Wir hatten jetzt so ein bisschen gesprochen, ne? Sind so ein bisschen in Richtung Archiv abgedriftet, dann wie könnte zum Beispiel so ein Rechnungseingangs-Workflow sein, was sind Regulatorien? Was ich für mich vorhin noch so mitgenommen habe bei den Key Benefits, dass ja so ein ECM-System ja wie so ein Single Point of Truth ist, ne? Da schmeiße ich die Dateien rein, die im HR-System erzeugt werden, in der Buchhaltung, vielleicht auch in irgendwelchen Vertragsthemen. Jetzt ist die Frage, wenn ich so ein User bin und ich brauche jetzt so ein Dokument mal wieder, wie finde ich das denn? Wir haben jetzt schon irgendwie über Aktenbäume geredet, kann ich mir das vorstellen? Ich muss mich wieder durch so einen Baum navigieren, durch eine 500er Ordnerstruktur, damit ich mein Dokument finde, oder wie stellt sich das denn, wenn da wirklich alles drin liegt? Was gibt's da so?
Und bevor ihr die Frage, oder ich würde diese Frage, die du hast, gerne noch mit meiner Frage verbinden, weil es könnte ja sein, dass.
Ja.
Und ich wollte nämlich fragen, ohne dass wir gerade auf schon, weil ich möchte natürlich nachher noch wissen, Produkte und Hersteller, was gibt's denn für Lösungen am Markt? Aber um deine Frage noch zu erweitern, ist, ich würde gerne wissen, was ist aus eurer persönlichen Sicht so das Killer-Feature einer ECM-Lösung, ohne da jetzt speziell auf ein Produkt einzugehen. Deswegen wollte ich die Frage einfach nur jetzt schon bringen. Dann habt ihr nämlich genug Zeit, darüber nachzudenken, falls ihr sagt so, boah, ich hätte eigentlich 5, aber ich darf mich ja nur für 1 entscheiden. Notfalls könntet ihr.
Und vielleicht kann man es ja auch gleich kombinieren.
Und deswegen dachte ich, ich stelle es gleich mit deiner Frage zusammen, um einfach ein bisschen mehr Zeit zu gönnen.
Ein Traum.
Aber ja.
Ich fange mal mit der Frage an, wie man denn was wiederfindet. Ich hatte ja eben schon mal den Begriff Metadaten verwendet. Der ist vielleicht etwas sperrig, aber was dahinter steckt, sind einfach Eigenschaften, könnte man vielleicht sagen. Also das ist vielleicht so ein Stück weit Umgewöhnung auch für den Endanwender, der bisher dann mit so klassischen Dateinamen irgendwie gearbeitet hat und darauf seine Suche gestützt hat. Aber im Prinzip die Informationen, die da drin standen und noch viel mehr, stehen in den Eigenschaften eines Dokuments oder des Contents im ECM. Das heißt, eben hat man das Beispiel Rechnungen. Also ich kann eine Rechnung natürlich genau nach diesen Merkmalen wiederfinden, nach der Rechnungsnummer, nach dem zuständigen Sachbearbeiter, nach dem Absender oder sind wir bei Verträgen, dann kann ich suchen nach einer Vertragsnummer, nach einem Abschlussdatum. All diese Informationen, die ein Dokument eigentlich im Inhalt mitbringt, die werden in die Eigenschaftsfelder geschrieben und darauf kann ich meine Filter setzen. Das wäre so die ganz klassischste Suche. Dass ich
muss
dann
es der Anwender selber machen, die Eigenschaften in die Eigenschaftsfelder befüllen, oder kann dieser Prozess auch automatisiert werden mit Hilfe vielleicht von der KI, die da drin steckt?
Auf jeden Fall. Also er soll so wenig wie möglich selber befüllen müssen.
Weil deswegen, das kann zu Fehlern führen. Tippfehler reichen Fehler ja schon aus.
Und genau, das macht auch keinem Spaß und dann wird es irgendwie nicht gemacht und dann werden Felder leer gelassen. Also das ist eigentlich immer der schlechteste aller Fälle, das, was selber gefüllt werden muss. Cool. Im besten Fall ziehe ich einen Vertrag in mein System rein. Da läuft eine KI drüber und dann werden automatisch diese Informationen ausgelesen, genau wie bei der Rechnung eben auch gesagt. Dann werden diese Felder vom System selber gefüllt und stehen mir dann hinterher für die Suche oder für meine Filter eben zur Verfügung. Und abgesehen von diesen Möglichkeiten habe ich immer eine Volltextsuche, die ich absetzen kann. Das heißt, gerade wenn ich nur so einen vagen Begriff habe, wir haben mal irgendwie vor ein paar Jahren, da haben wir mal unsere Kugelschreiber mit dem SVA-Logo bedrucken lassen und jetzt sind die irgendwie alle und ich möchte die nachbestellen und weiß überhaupt nicht mehr, bei wem das war. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das eingrenzen soll. Und wenn ich jetzt nur eine Ordnerstruktur hätte, wüsste ich gar nicht, in welchen Ordner ich rein müsste, weil ich weder das Jahr noch weiß, noch den Lieferanten vielleicht. Dann mache ich eine Volltextsuche nach Kugelschreiber, da wird man bei uns nicht ganz so viele Belege mit diesem Begriff finden und komme dann direkt zu meinem Treffer, ohne überhaupt den Kontext jetzt noch zu wissen, mich daran zu erinnern.
Das ist krass.
Da fällt mir gerade noch was ein. Wenn ich jetzt so ein eine Person aus der Finanzbuchhaltung bin und ich bin ja meist in meinem FIBU-System irgendwie unterwegs, muss ich dann unbedingt in dieses DMS, ECM gehen, um dann darin das Dokument zu finden, oder habe ich sozusagen auch fallbezogen dann dementsprechend, dass mir Dokumente bereitgestellt werden, die dann zu meinem konkreten Fall passen, sind die Systeme dann alle miteinander verknüpft? So würde ich mir das jetzt im perfektesten Fall vorstellen.
Absolut.
Genau, im besten Fall gibt es genau diese Verknüpfung, dass ich in dem Kontext, wo ich mich gerade bewege, sei ich jetzt FIBU-Mitarbeiter in meinem Finance-System oder bin ich irgendwo im Einkauf, dann in meinem ERP-System, da wo ich mich befinde, will ich eine Verlinkung haben, und das schaffe ich eben dadurch, dass wir diese Embedded-Möglichkeiten haben, dass ich also den Client, den ECM-Client innerhalb der Fachanwendung einbinden kann sozusagen. Das heißt, wenn ich innerhalb eines Kreditors, sage ich mal, stehe oder eines Vorgangs, dann klicke ich einfach nur noch auf so eine Verlinkung und dann werden mir alle Dokumente angezeigt, die jetzt da im Zusammenhang stehen.
Wahnsinn.
Ganz ehrlich, perfekt,
ich glaube, ich möchte so ein ECM für meinen privaten Zweck, glaube ich, aber ich brauche das für zu Hause.
Ich wollte gerade sagen, das wäre doch das. Also, Fabi, jetzt frage ich mich gerade, ist das vielleicht schon das Killer-Feature,
das du gefragt hast? Ganz ehrlich, also ich musste gerade auch an Suche denken und dachte so, wie viel Zeit ich zu Hause auch verbringe, um mich durch meine eigene, also ich habe ja eine Ordnerstruktur zu Hause, die habe ich mir ja selber ausgedacht.
Und musst du mir mal in einem stillen Moment zeigen.
Und trotzdem fange ich natürlich jedes Mal an, irgendwie neu darüber nachzudenken, wo habe ich das? Das müsste doch eigentlich und sollte doch hier, biegt dann ab und denke nur so, muss doch woanders sein.
Ja.
Ich meine, Und natürlich auch generell so das Ganze, dass ich halt natürlich keine Metadaten benutze, sondern wie du schon gesagt hast, ich versuche irgendwie in die Dateinamen alle Informationen halt reinzuwursten, wie es halt geht. Und dann manche habe ich halt mit Datumsformat 2025 zuerst, dann Monat und ja Tag, sodass es halt irgendwie so halt so, dann aber irgendwie in einem Jahr habe ich es halt wieder anders gemacht. Hör bloß auf. Ich brauche das für zu Hause.
Stark. So, ja, also da sehe ich dann wirklich den Benefit für die Nutzer, ne? Also auch vor allem die Leute, die ja täglich in ihren Fachanwendungen unterwegs sind, die wollen die ja im besten Fall auch gar nicht verlassen, weil da sind sie ja sowieso die ganze Zeit unterwegs und müssen Sachen machen. Von daher, warum dann nicht auch da die Dokumente dann direkt rausgespuckt bekommen sozusagen, ne?
Ich fand es auch in einem Beispiel halt krass, das war in eurer Demo, hatte ich das gesehen mit dem E-Mail-Client, wo dann auch einfach so zack die E-Mail so hingeschoben wurde und dann war das da halt drin, also einfach so weg, archiviert, so ist halt da und dann konntest du da halt wieder danach suchen und die Suche halt auch so, ja, hier sind irgendeine Anzahl, ich weiß nicht, irgendwie hab 39 passende Dokumente dazu gefunden und dann auch gleich schön so dargestellt, so, fuck, Alter, so richtig so Hummeln gleich so bekommen, dachte so, ich will das auch. Killer-Feature. Ist euch irgendwas eingefallen oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, so, boah, das ist eigentlich, das ist wirklich geil und deswegen macht es mir auch so viel Spaß, weil das der größte Benefit für den User oder für die IT-Abteilung oder für die Fachabteilung oder generell für was, wie noch immer ist und ja.
Also ich finde immer noch, der Ursprung dieser Systeme ist für mich immer, bleibt einfach immer noch so dieses Killer-Feature, dass ich alles an einem Punkt konsolidieren kann, was zu den, was rund um Content heutzutage sich bewegt, dass man genau weiß, okay, ich muss nicht dahin gehen, sondern ich suche hier einfach, das muss da irgendwo drin sein. Und die Erweiterung dieses Killer-Features, sagen wir es mal so, wäre einfach heute mit modernen Möglichkeiten, mit einer KI, das auch wirklich zu benutzen. Mhm. Und nicht nur Archivsilos zu haben, sondern wirklich mal mit den Daten zu arbeiten.
Ja.
Und da ist einfach aufgrund von dieser, also wenn man sich mal Archive anguckt, die jetzt schon 10 Jahre oder noch älter sind, da sind ja teilweise Millionen von Datensätzen drin. Da ist eigentlich das ganze Unternehmenswissen drin der letzten 10 oder 20 Jahre. Wenn ich das heute, wenn ich mir das mal in eine KI ziehe, um gewisse Fragen zu stellen, wichtig ist natürlich zu wissen, was will ich fragen, sonst macht das alles keinen Sinn. Aber dann kann ich mit diesen Informationen in meinem Unternehmenswissen arbeiten. Ja. Und das sehen wir heute auch in neuen Möglichkeiten, wenn man so um Projekte geht. Also wenn alle Dokumente, die zu einem Projekt zum Beispiel konsolidiert werden. Wenn man große Bauprojekte hat, wo auch wieder Zehntausende von Dokumenten anfangen. Alleine bei Anträgen, die am Anfang erstmal alle gestellt werden müssen, ob ich überhaupt anfangen darf zu machen. Dann kann ich nachher eine KI auf diesen Dokumentenstand, nur auf das Projekt loslassen und mal fragen, kannst du mir mal sagen, ob ich hier noch was zum Thema Umweltmanagement beachten muss? Gibt es hier Fallstricke? Und dann spuckt mir die KI aus. Ja, in Dokument 48.3, in Klausel 5, sollten wir nochmal nachgucken, weil ich habe das gesehen, im ganzen Zusammenhang hätten wir hier ein Problem. So, und da muss ich sagen, das macht es einfach unschlagbar, weil das kriege ich einfach sonst durch diese ganze, was ich da sonst an Energie reinstecken müsste und wie viele Menschen damit arbeiten müssen. Das macht es heute einfach, mit diesen Dokumenten auch zu arbeiten. Und das, finde ich, ist einfach eine schöne Weiterentwicklung von dem Grundgedanken, alles zu zentralisieren, sicher zu halten, mittlerweile mit Dokumenten zu arbeiten.
Cool. Ich würde tatsächlich einfach nochmal Richtung Steffi gucken und vielleicht fragen, würdest du dich dem anschließen oder hättest du für dich persönlich vielleicht auch, wo du sagen würdest, das wäre mein Killer-Feature?
Das sind eigentlich tatsächlich die Hauptbenefits, muss ich sagen. Also gerade jetzt KI ist natürlich oben drauf gekommen. Damit kann man natürlich nochmal so einen Aha-Effekt auf jeden Fall erzeugen. Aber man, wenn man selber, ich sag mal, aus der Branche kommt und sich irgendwie einbildet, dass bei den Kunden auch schon alles so digital wäre wie bei einem selber vielleicht, dann liegt man doch häufig sehr falsch. Also manchmal ist es so, dass man zum Kunden kommt und die fast so ein bisschen beschämt sagen, das haben wir übrigens hier doch noch im Ordner. Und dann denken die werden alleine, aber es ist gar nicht so. Also es sind wirklich doch etliche weniger digitalisiert, als man so meint. Und die kann man wirklich mit so einem ganz klassischen, wie schnell kannst du jetzt Dinge wiederfinden oder eine Volltextsuche, kann man die absolut abholen und absolut begeistern und ihnen einfach sehr viel Zeit und Nerven sparen. Deswegen ist das eigentlich der Hauptzweck, warum man reingeht in die Projekte. Ja.
Okay. Also ja, verstehe ich absolut und ich kenne natürlich nicht vollumfänglich halt die Funktion, aber das hattet ihr ja auch gezeigt und als ich das gesehen habe, dachte ich auch schon so, boah, das geht schon sehr weit, das ist schon sehr, sehr, sehr cool und jetzt hatte ich ja schon ein bisschen angefangen, die Frage vorwegzunehmen. Ich würde gerne wissen, wir haben ja jetzt sehr allgemein über ECM gesprochen, welche Produkte oder welche Hersteller gibt es denn da am Markt und welche machen wir so?
Ja, es gibt tatsächlich etliche deutsche Hersteller, also da anders vielleicht als in anderen Bereichen wie Collaboration oder so, wo man doch sehr auf den amerikanischen Markt angewiesen ist.
Also ich, vielleicht wenn ich da ganz kurz einlogge, ich finde das klingt auch sehr deutsch teilweise, ne? Damit, von daher wundert mich das in so einem
eigentlich nicht, ja. Ist keine Überraschung.
Ja. Aber Steffi, danke.
Tatsächlich, ja. Also mit der Regulatorik sind wir ja sehr weit vorne. Vielleicht ist es auch deswegen der Fall, genau.
Dachregion.
Okay. Ja, genau. Ja.
Sagen wir deutschsprachiger Raum.
Deutschsprachiger Raum, sehr gut.
Ja.
Genau, da haben die dann tatsächlich auch ihren größten Kundenstamm. Genau, also da kann man die Großen nennen. Die großen Namen wäre beispielsweise eine Develop aus dem Münsterland. Dann gibt es eine ELO, der elektronische Leitsordner heißt es ausgesprochen, die Abkürzung. Wow. Ne? Das ist irgendwie, ja.
Das ist ein geiler Name.
Man weiß, wo man herkommt. Ja. Ne? Irgendwann, ich glaube, die nachfolgende Generation wird damit gar nichts mehr anfangen können mit diesem Begriff. Genau. Die ELO, dann gibt es eine DocuWare, eine Easy. Also da gibt es tatsächlich im deutschsprachigen Markt einige. Den habe ich noch vergessen. Die SER Group ist auch noch von hier. Und internationaler, du wolltest gerade noch was sagen.
Achso, eine OpenText zum Beispiel auch so in den internationalen größeren Räumen.
M-Files fällt mir noch ein, genau. Also da gibt es schon eigentlich einen bunten Blumenstrauß an Systemen, die funktional, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch wirklich sehr sich ähneln, sagen wir mal. Also den Bereich auch sehr gut abdecken können, genau.
Okay. Da vielleicht auch nochmal sorry an alle Hersteller, die wir jetzt vielleicht vergessen haben und diesen Podcast lauschen.
Ja, natürlich. Wir können ja nicht jetzt hier anfangen, 1000 Stück aufzuziehen.
Genau, dann werden wir hier wirklich sitzen. Also
von daher
seid uns da nicht böse.
Ja, also ich fand die Anzahl jetzt schon krass überwältigend. Also mit so viel habe ich gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich gestehen.
Kanntest du denn davon ein?
Ja, klar.
Okay.
Ja.
Ja.
Willst du jetzt wissen, welche?
Ich wollte es einfach nur noch fragen. Weil wir haben ja auch so ein bisschen schon drüber gesprochen. ECM, DMS, hä?
Ja. Nein. Aber ja.
Wir machen mal weiter.
Genau, bitte. Ja.
Wir hatten ja sozusagen noch die Frage, also ne, Steffi hat ja jetzt so ein bisschen aufgezählt, was gibt es denn, aber...
Genau, und worauf habt ihr euch spezialisiert oder fokussiert oder wo ist euer Fokus? Und ja.
Also unser Fokus ist ganz klar der Hersteller Develop.
Okay.
Mit dem wir unsere Projekte
machen. Das war der aus dem Münsterland?
Aus dem Münsterland, ja. Genau. Und weil wir für uns, für uns hat er einfach das größte Portfolio, mit dem wir unsere Projekte machen können. Also auch gerade, sagen wir mal, technologisch hat die Develop sich sehr weiterentwickelt mit ihrem ECM-System. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, eine reine Cloud-basierte, Applikation ist falsch, also ein reines Cloud-basiertes ECM von Develop zu buchen. Dann spart man sich die ganzen, nativen Installationen on-prem. Es gibt aber auch noch das gleiche eine On-Prem-Version und ich kann sogar auch eine hybride Stellung zwischen beiden Varianten machen, falls ich in der Cloud dann irgendwelche KI-Modelle mit benutzen will oder halt eine Signaturumlauf oder irgendwas anderes machen möchte. Also da haben die sich schon sehr weiterentwickelt und man hat auch die Möglichkeit wirklich, wenn man mal von Souveränität spricht, das in zum Beispiel in der Open Telekom Cloud zu betreiben, also wirklich in Deutschland. Ja, und deswegen haben wir uns dafür entschieden, diesen Hersteller sozusagen bei uns ins Portfolio zu nehmen.
Wo du da gerade drüber so gesprochen hast und Prem Cloud, dachte ich mir einfach so gerade im Kopf, Mensch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, ja.
Und ich dachte dann aber auch gerade so...
Unser Bass-Bingo.
Ja, ich weiß jetzt auch Bingo. Nicht, ob wir es komplett aufmachen sollten, weil ich glaube, dann werden wir den Rahmen wahrscheinlich etwas sprengen.
Na, wobei, also die einfachste Frage, die man ja stellen kann und die war ja auch easy zu beantworten, ist, dass wenn ich jetzt mich zum Beispiel für eine ECM-Lösung aus der Cloud, also als Service, dafür entscheide oder mich, das aus der Cloud konsumiere, dann heißt es ja nicht, dass meine Daten in der Cloud sind, sondern das ist ja im Endeffekt ja, aber keiner von euch beiden nickt das. Jetzt bin ich ganz schockiert.
Ich glaube, da habe ich, hab ich mich auch gerade so gefragt. Hä?
Vielleicht, ein Vorteil dieses Systems ist auch eine sehr modulare Aufbauweise. Also ich kann mich entscheiden, meine Daten on-prem zu haben.
Und trotzdem ist es als
Cloud. Und trotzdem Funktionalität in der Cloud zu benutzen.
Genau, das meine ich doch.
Aber... Das wäre hybrid, genau. Viele Kunden gehen aber mittlerweile auch hin und sagen, wir machen es komplett in der Cloud. Auch die Daten in der Cloud.
Okay.
Und auch in der Cloud hat Develop die gleichen Testate wie auch in der On-Prem-Version. Also wichtig ist okay. Ja, dass wir auch da die regulatorischen Themen abhaken.
Ja.
Und das ist da auch vollständig gegeben.
Ja. Ja. Nee, ja. Finde ich gut. Und reicht ja auch meistens.
Klar, ne? Also ich meine, wir waren ja gerade so bei Deutschen und wenn das Testat da ist, dann würde ich sagen, dann ist es
way to go, let's go. Ist so. Ja, von daher Thema dran. Cloud-Thema erledigt.
Also ich würde es ja jetzt gerade den Zuschauern gerne beschreiben. Fabi hat gerade einfach seinen Stift auf den Block geschmissen und hätte sich nach hinten gelehnt. Okay, let's go. Das war sehr schön mit anzusehen. Ja.
Ja. Ich hatte vorhin. Stell mal eine Frage. Mir ist meine wichtigste Frage entfallen.
Also was ich mich gerade natürlich noch frage, wenn wir Zuhörer haben, die sagen, Mensch, das, was die da gerade erzählt haben, das ist genau das, was ich brauche, was mich beschäftigt. Wie gehen wir denn da überhaupt vor in solchem Projekt? Könnt ihr da vielleicht noch einen kurzen Abriss mal geben?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Vorgehensweise dann gar nicht in Stein gemeißelt ist. Also wir geben keine Reihenfolge vor, in der die Module jetzt installiert werden müssten, sondern wir fangen wirklich da an, wo der Need ist beim Kunden. Wir haben ja eben drüber gesprochen, häufig sind es die Fachabteilungen, die dann kommen und sagen, uns drückt hier am meisten der Schuh eben bei den Verträgen oder uns gehen die Rechnungen unter oder die HR-Abteilung ruft. Und dann fangen wir genau da an. Das heißt, wir nehmen die Anforderungen auf. Das hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen trocken an, wenn man jetzt sagt, ja, dann listet uns mal auf, welche Dokumente ihr alle ablegen wollt. Alle. So trocken ist es in der Regel nicht, weil man eigentlich immer direkt in die Prozesse reingeht. Also wir machen irgendwo, ohne dass es jetzt dran steht, aber wir machen schon eigentlich Prozessberatung mit, weil es immer automatisch, dann fangen die Fachabteilung an, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Oder wir sagen auch aktiv, ja, dann sagt uns doch jetzt mal an so einem Beispielszenario, wenn jetzt der Vertrag reinkommt von der vom Brief, der geöffnet wird, wie durchläuft der euer Unternehmen und wie sind die einzelnen Schritte, wer sind die beteiligten Personen und in der Regel kommt man dann über diese Szenarien dann kommt man ins Reden und bekommt dann über die Schiene raus, was genau wir abdecken müssen beim Kunden. Und dann kommt man vom Thema Verträge vielleicht in eine ganz andere Ecke und dann sagt man, ja, wir brauchen übrigens hier die digitale Personalakte auch noch. Und im besten Fall sind es dann wirklich mehrere Teilprojekte, die man beim Kunden hat, bis man im schönsten Fall ein vollumfängliches oder das ganze Unternehmen durchdrungen hat sozusagen mit den ECM-Funktionalitäten. Das kann sich aber durchaus über Jahre ziehen. Also wir gehen nie so vor, dass wir sagen, hier ab morgen schalten wir die Windows-Netzlaufwerke ab und die Drucker werden euch abgenommen oder so und ab morgen ist alles komplett im ECM. Das wird immer scheitern, so ein Ansatz. Sondern wir sagen ganz bewusst, wir fangen da an, wo ihr vielleicht auch Kapazitäten habt und wo es eben der Bedarf ist und dann machen wir Teilprojekt für Teilprojekt weiter.
Ich stelle mir auch gerade so vor, ne, das ist ja vielleicht auch so intern beim Kunden dann zum Beispiel, ne, die eine Abteilung hat jetzt schon fancy ECM und dann jetzt die
andere. Und die andere guckt ganz traurig.
Oder stellt dann überhaupt fest, ja, genau das
brauchen wir.
Brauchen wir, hätte ich gern. Ja. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen tatsächlich. Und ich glaube, du hast es ja auch gerade so ein bisschen gesagt, nicht gleich in die ganze Firma rein, sondern Step by Step. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, wir sprechen es ja oft genug an, auch hier natürlich das Adoption und Change Management.
Ne? Immer wieder.
Die können die Nutzer ja nicht komplett überfordern und sagen, von heute auf morgen einmal komplett alles anders, sondern auch schön Step by Step ranführen, weil es sind ja neue Arbeitsweisen gegebenenfalls, die sich ja dann auch erstmal etablieren müssen, ne?
Auf jeden Fall. Also der Appetit kommt dann im besten Fall beim Essen. Genauso dieser Neidfaktor der anderen Abteilungen. Genau. Ist natürlich wünschenswert. Ist natürlich nicht überall der Fall, aber das hilft, ja.
Wieso haben die das und wir nicht? Ich will das auch.
Ja, ja, genau.
Stark. Tja, ich gucke eben noch meine Notizen.
Hast du noch Fragen, Fabi? Jetzt hast du gerade eine leere Seite aufgeblättert. Also ich muss sagen, vielleicht auch das, wenn man so beieinander den Podcast aufnimmt,
ist schon
ein bisschen geiler irgendwie. Ne?
Ja. Aber vor allen Dingen, wir sind ja immer noch in Erfurt.
Wir sind immer noch in Erfurt,
das ist immer noch schön. Nee, aber ich glaube, also ich gucke auch gerade auf die Uhr und ich glaube, wir haben die 60 Minuten gerade gerissen. Von daher, selbst wenn ich jetzt noch Fragen hätte, ist einfach keine Zeit mehr. Deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch auch, dass wir hier sein durften.
Gibt es denn irgendwas, bevor, oder wir können es ja andersrum machen, gibt es denn etwas, was ihr noch gerne ergänzen wollen? Wo ihr sagt, so, hä, wieso habt ihr uns denn das eigentlich nicht gefragt? Das ist das Erste, was die Kunden uns immer fragen. Wieso seid ihr beiden nicht auf die Frage gekommen? Kann ja auch mal sein. Oder?
Also das Erste, was die Kunden uns immer fragen, weiß ich nicht, das ist immer unterschiedlich, je nachdem. Aber ich möchte einen Teil vielleicht noch ergänzen, so zum Abschluss, weil wir ja auch ein sehr regulatorisches Thema haben. Nochmal einen kleinen Hinweis, dass ab 2027 auch alle Dokumente in einer HR-Abteilung digital aufbewahrt werden müssen. Die Fristen laufen ab. Und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns gerade wirklich viel beschäftigen, dass Personalakten digital vorgehalten werden, weil sie dann auch nach GOBD und DSGVO quasi vorgehalten werden müssen. Und da gibt es auch wirklich schöne Systeme, auch von dem Hersteller, dass man Dokumente auch seinen Mitarbeitern zustellen kann und dann nicht in Portalen selber vorhalten muss, sondern ich stelle es zu, das ist wirklich auch rechtskonform dann angekommen und ich brauche nichts mehr ausdrucken oder irgendwie in eine Post stecken. Oder so, also da ist im Moment ein Need und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass man also zum 01.01.2027 diese Sachen digital vorhalten muss.
Oh, das war nochmal ein wichtiger Hinweis.
Ich glaube, das ist definitiv ein wichtiger Hinweis. Ja.
Das, da wusste ich nicht.
Und
gut, dass du das mal angesprochen hast.
Ich glaube, an alle, die sich auch dazu mit euch austauschen wollen, können ja auch gerne at podcast@sva.de schreiben.
Korrekt.
Gerne natürlich auch mit Wünschen, Hinweisen, Verbesserungsvorschlägen an uns beide. Ja. Meldet euch gerne.
Ja. Steffi?
Ich glaube, es ist alles gesagt.
Ah, hervorragend. Puh, das fällt mir ein Stein vom Herzen. Dann vielen Dank euch beiden. Steffi, Axel, schön, dass ihr da wart.
Ja, danke euch auch.
Super. Und wir beide machen jetzt auch Feierabend, würde ich sagen, oder?
Machen wir Feierabend oder? Ja.
Damit also, was?
Hier machen wir jetzt auf jeden Fall
erstmal. Hier machen wir jetzt. Ja, wir machen den Sack jetzt. Guck mal bitte hier auf die Uhr.
Okay.
Es ist schon dunkel, guck mal, die Sonne geht unter.
Okay, ja, dann müssen wir wirklich feiern.
Damit verabschieden wir uns aus dem modernen Workplace für heute. Zurück in den Alltag, aber mit neuen Impulsen für die Arbeit von morgen.
Bleibt neugierig, bleibt vernetzt und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Focus on Modern Workplace.